22. Kapitel. Kahler Fels, Geröll und Dorngestrüpp. Vergeblich sucht man, sich an einem Grün zu freuen. Das Trostlose gar nicht spürend, stehen die Freunde da, des Himmels Frieden weht sie wie ein Banner an. Man merkt den Kontrast, doch die Seelen, angeführt vom Geist, geben sich allein dem Frieden hin, von dem es einmal später heißt. Der Heilige Geist senkt sich herab. Man kennt nicht die Stelle, wo Abraham den Altar baute, seinen Liebling opfern wollte, vollstens hingegeben an den Willen des Allmächtigen. Und ihn doch nicht in seiner Herrlichkeit erfassend. Wenn an dem, alsdann hätte keine Trauer ihn berührt, nicht wäre er erprobt als Träger hehren Ernstes. O, der Fürst des Ernstes wollte, ohne Wissen, wer er war. Doch wie wenig Gott den andern opfert, allein sich selbst, so wenig brauchte Abraham, den Isaak zu opfern. Gott legte ihm den Sohn der Gnade wieder in den Arm. Das Herrliche des Opferwillens Gottes war noch ein Geheimnis, wenigen gesagt, bis die Zeit gekommen ist, wo das Höchste sich gestalten wird. Noch ein paar Schritte tun sie, Naemi, Ruth und Boas, Isremia, Anakarias, Hanea, Heliana, Perezta, Laban, Selemich, Herias, Jora und Korussia. Dann bleiben alle stehen wie festgebannt. Nichts ist erst zu sehen. Oh, da ist es wieder, das Licht vom Grottenstall. Es hebt sich vor dem Himmelsblau gestaltlich ab, ohne feste Form, dennoch deutlich wahrzunehmen. Sie sinken nieder, die Häupter tief geneigt. Trotz der Seligkeit drückt etwas bang und schwer. Ein Schauer ist's, dass man weinen möchte, weil man ein Geschehen ahnt, ohne es zu kennen. Es ist jene unbestimmte Angst, die wie eine Warnung trifft. Sieh dich vor, o Mensch! Das Schicksal steht vor deiner Tür. Da ist's, als strichen segensreiche Hände über ihre Häupter hin, als würden sie emporgehoben, so lind. Ach, es ist Gottes Hand, die dieses Wunder an den Menschen tut. Und sie schauen hoch ins Licht hinein. Es blendet nicht und ist so stark, dass es des heißen Landes Sonne überstrahlt. Während sie noch schauen, wird ihr inneres Auge aufgetan. Es zeigt sich ihnen wie ein Ring, so dass die Opferstätte ihnen sichtbar wird. Sie sehen jetzt die Opferung, wie der Mann gebückt und keuchend geht. Das schwere Holz, Feuer und das Messer trägt. Der Knabe wankt unter einer kleinen Last. Und nun hören sie die Stimme, ihnen schon vertraut, dazu wieder herrlich neu, als sei es hier das erste Mal, dass sie Gottes Wort vernehmen. Ihr Menschenkinder, willig seid ihr hergekommen und verlangend, meine Stimme zu vernehmen. Was ihr heute hört und seht, sollt ihr ebenso in euch bewahren, wie das Wort im Grottenstall und wie Joras Traum. Hie und da wird ein mir ganz geöffnetes Herz davon erfahren, sonst aber bleibe alles zugedeckt, bis das euch gezeigte, und das nicht allein für euch, sondern des verlorenen Kindes wegen, sich in Wirklichkeit erfüllt. Nach dem Geschehen wird das Heiligste enthüllt. Würdet ihr als Menschen darauf warten müssen, fragtet ihr entsetzt: Herr, so lang? Einst jedoch im Lichte lebend, hat die Zeit für euch ein anderes Gewicht. Aber erst seid das gezeigte Bild erklärt, ehe ihr mein Wort von dieser Stätte hören sollt. Wie einsam diese Höhe ist, so einsam können Menschen sein. Und wie karg der Hügel, so karg die Seele, die nichts als materielle Steine sammelt. Ich meine nicht das Felsgestein der Welt. Doch mag jemand sich verhärten, nichts von meinem Frieden weiß, ist derselbe doch vorhanden, weil ohne dieses für ihn freilich ungeahnte Wehen er sein Leben nicht erhalten kann, nicht nur jenes der Materie, sondern auch das Leben für die Ewigkeit gemeint. Ihr habt oft zweierlei erfahren, Licht und Dunkel in und bei den Menschen, Klarheit und Verwirrung, gütiges Verstehen mit des andern Not und Bosheit, die sich selber keine Grenzen setzt. Das ist auch das Zeichen von der kargen Felsenhöhe, die ihr Beterhügel nennt und wisset nicht, wie das Wort entstanden ist. Auch noch nicht die Hoheit meines Friedens kennt, die euch überkommen ist. Das gleiche Bild betrifft den Mann, den ihr geistig sahet, wie er mühsam hier heraufgekommen ist, mit schwerer Last und dabei den Knaben sorgsam führend. So ging Abraham, der Träger meines Ernstes, hierher an die Stätte, wo ihr stehen dürft. Und ich bin mitten unter euch. Er, Symbol für mich, denn ich bin seither für alle, die sich aus dem Lichte stahlen, so gegangen, und werde einmal hierher gehen, wie Abraham gegangen ist. Nur noch mit dem Unterschied, dass ich das Opfer bringe. Mich selbst. Der Knabe mit der kleinen Last ist Symbol für alle Treuen und die ungetreuen Kinder. Die Treuen bringen ja ihr Opfer dar, von dem ich dann das Letzte nehme, wie ich als Zeichen der Barmherzigkeit auch Abraham das Bitterste genommen habe. Die Ungetreuen lassen sich nur ohne Wissen führen, wie einst Isaak, nicht wissend, was mit ihm geschah, sich von seinem Vater führen, ziehen ließ. So ziehe, erziehe ich die Hingestürzten mit den ach so kleinen Lasten, die untragbar erscheinen, wie es Isaak erging, so daß sein Vater bei dem schwersten Stieg des Knaben Bürde auch noch trug. Das tue ich für jedes Kind, weil manches von der Materie aufgebürdet einer Seele schaden kann. O, ich weiß das rechte Maß auch für des Lichtes Kinder, die die Menschen auf dem Wanderweg begleiten. Ja, sie bitten mich, Vater, hilf dem mir anvertrauten Kind, ihre Weltlast ist zu schwer. Sie schleppen und erleichtern, denn auch das ist Opferdienst, bei einem Menschen auszuharren, weil in dieser gleichen Zeit sie nicht im Lichte sind. Mitunter kommen sie, nämlich dann, wo sie böse Menschen leiten, und glaubt. Das ist nicht leicht für sie. Verständlich, dass sie stets im Vaterhause wohnen möchten, frei vom Ort der Dunkelheit, wo der Fürst der Welt regiert. Doch sie harren aus, wie Abraham hierher zur Opferstätte stieg, um hier das Letzte, zwar mit schwerem Sinn, erfüllen wollte. Das Gleiche, nicht bloß im Symbol, trägt jeder Wanderer durch die Materie in sich, hell und dunkel, Gottes Ferne, Gottes Nähe. Obwohl zugedeckt das Wissen um die Herkunft ihres Geistes, ist ein feines Ahnen bei den Treuen doch vorhanden. Wir sind nicht von dieser Welt. In Klammer Johannes 15, 19. Aber eben diese Welt muss auch in ihnen wirken. Wie könnten sie sonst Träger einer Opferliebe sein? Kein Zwang ist dieses Muss. Es ist mein Heilsverfahren, mit dem die ungeheure Schöpfungswunde auszuheilen ist. Willig haben einst die Ersten ihre schon erworbene Kindschaft mir zurückgegeben, mitzuhelfen, was zurückzuschleppen war. Das abgeirrte Kind samt seiner traurig schweren Schleppe. Merkt auf, ohne Rückgabe ihrer Kindschaft wäre solch ein Opferweg nur halb gewertet worden. Das durften sie jedoch nicht wissen. Für mich ist und bleibt ein jeder Opfergang ein ganzer. Doch die Dunklen wären mir im Ohr gelegen. Kommen sie mit ihrer ganzen Lichtkraft zur Materie, dann ist es wohl kein Wunder, wenn sie treu und gut verbleiben können. In Klammer siehe Hiob 1, 10 bis 11 und 2, 4 bis 5. Um diese Lästerei zu unterbinden, ehe sie geschah, und das zum Heil der Dunklen, nahm ich einst die Kindschaft wieder an und verwahrte sie in meiner Lade, im heiligen Herd vom Sanctuarium. Also mag er lästern, der sich abgewendet hat und ahnt es nicht, dass ich mich nicht von ihm gewendet habe, von keinem Kind, und stellte es sich allzu fern von mir. Meine Nähe ganz allein erhält das Leben, das Geistige, meine Kinder. Das Irdische ist vergänglich als ein Zeichen, dass der Widerpart nicht ewig währt. Ewig währt allein mein Leben. Nichts geschieht, was nicht ich, geheim und offen, mit meiner Willensherrschaft führe. Ich weiß, was jedem Kinde gut und nützlich ist. Auch die schwerste Bürde der Materie hat ihr Gutes, obgleich der Mensch es meistens nicht versteht. Und wo nicht aus Ungeduld gejammert wird, nicht aus Bosheit jemand Böses tut, da greift mein Heilsverfahren sofort ein, nur merkt der Mensch es nicht sogleich. Wo Ungeduld und Bosheit herrschen, bleibt zwar meine Hilfe auch nicht aus, denn die seelisch Kranken und Verkrüppelten brauchen ja erst recht die Hilfsarznei, die bitter schmeckt, zuerst, bis sie zur Erkenntnis kommen. Bei den Ärgsten kommt sie auf der Erde selten vor. Meist erst im Jenseits wachen sie dann auf, obendrein durch eine Extrahilfe. Was aber ist für mich die Zeit, die ein Mensch empfindet? Oder eine arme Seele? In nichts vergleichbar ist sie meiner Zeit in der Urewigkeit. Nun sollt ihr noch erfahren, warum ich euch auf diesen Beterhügel rief. Aus der heilig sanften Nacht im Grottenstall erlebt, wie aus dem Innersten des Geistes in das Licht geführt, so erlebt ihr nun bei Tag die Heiligkeit an diesem Ort. Denn so und niemals anders setze ich den Schlussstein der Erlösung hier auf dieser Welt, dem Sammelpunkt der Finsternis, und hier an diesem Platz. Zuerst in wundersamer Nacht komme ich herab, ein Kind, um allen Kindern meine Hilfe darzubringen. Und wie daselbst der Dunkle auf dem kahlen Felsen stand, vor der Grotte, genauso wird mein Kommen unerkannt und dunkel sein. Bloß wenigen wird es sogleich bewusst. Allein, es ist zu offenbaren, was erst geheim geschah, wie sonst sollte sich der Fall erlösen lassen. So trete ich hervor, wie ein Mensch und menschlich lebend, dann hell zu schauen. Hernach gehe ich auf diesen Hügel. Was werde ich da tun? In voller Schwere lässt es sich jetzt nicht verkünden. Ihr würdet bis zu eurem Leibestode bangend fragen. Warum, o Herr, warum? Es kommt hinzu. Ich verschließe, für das Schöpfungskind die volle Schau. Aber weil ich für mich gar nichts zu verschließen brauche, unverhüllt in meiner Schöpferherrlichkeit verbleibt, darum wird das eine und das andere mitunter aufgetan, stets gesteigert mit dem Fortschritt des gesamten Kindervolks. Nichts geht bei mir verloren, nichts bleibt ewig fern von mir. Was aber in gewisser Hinsicht frei geschieht, in der Freiheit, die ich meinen Kindern zugebilligt habe, als ein Anteil meiner eigenen Tatfreiheit, also werden alle Dinge, die für den Entwicklungsweg der Kinder vorgesehen sind, allmählich offenbart, auch in Hinsicht, dem verirrten Kind das Leben zu erhalten. Das wäre aber wie ein Tod, hätte es vom Anfang seines Falles an gesehen, was sein Abweg zeitigte. Um es zu erhalten, jedes Kind, denn durch den Fall sind allesamt belastet, die Mühseligen aus sich selbst, die Beladenen, die sich willig aufgeopfert haben, deshalb wird nur wenigen Beladenen, den Treuen, eines um das andere in der Zeit gezeigt, die ich der Erlösung gab. Auch ihr sollt etwas hören und dabei bedenken, nicht euch zur Last, sondern guten Herzens für den Abfall niemals klagt. Warum, o Herr, warum? Das, Kinder, wird für jeden Weltenwanderer in vollem Umfang erst erkannt, gelangen sie zurück ins Vaterhaus, das ich meinem Volk gestiftet habe. Ich wiederhole also meine Frage. Was werde ich hier tun? Erst weise ich auf die Bezeichnung Betahügel hin. Sie stammt nicht von Abraham. Später hat der treue Priester Itamar in Klammer 4. Mose 3, 2 den Namen aufgebracht und manches aus der Schau erkannt. Abraham hat hier gerungen und sein Leben aufgeopfert. Sein Geist hat unentwegt gebetet. Seine Seele rang im wahren Todeskampf. Isaak zu opfern war ein Kampf für Luzifer, um ihm zu zeigen, sieh, das tut Gott für dich, wenn. Auf dieses Wenn kommt's an. War es denn nicht möglich, dass Satan zur Erkenntnis kam, aus der Opferwilligkeit des Fürsten meines Ernstes angerührt? Konnte er sich etwa nicht schon jetzt oder späterhin durch viele Anrührungen wenden? Oh, es ist gut, dass kein Kind es weiß, und es bleibt in mir zum Segensheil verschlossen, bis der Schlussstein der Erlösungstat zu setzen ist. Nur kleine Strahlen davon fallen ab und zu herab für treue Kinder, heute auch. Angerührt wird Satan oft, er kann sich nie dagegen wehren, nie die Augen schließen. Er ist als erstes Kind an mich gebunden alle Kinder. Nicht willkürlich, nie durch meine Schöpfermacht, wohl aber dadurch, dass ich als Schöpfer sie erschuf. Ein Werk bleibt immer da, im Schöpfer haften, auch wenn es durch die Schaffung aus ihm, von ihm ging, hinausgestellt zur eigenen Persönlichkeit. Das geschieht im kleinen Maßstab auch bei Menschen. Ein Gedanke wird gestaltet und erhält die Form, mindestens bei denen, die nicht nur denken, sondern tun. Steht dann das Geschaffene da, so freut der kleine Schaffer sich. Aber was gediehen war, bleibt trotzdem in ihm haften. Wer sein Werk verkauft und es wird fortgebracht, bleibt das Anbild doch in ihm bestehen. Ebenso, allerdings in unvergleichlich hohem Sinn, sind meine Werke immer bei und in mir selbst, auch wenn sie die Gestalt bekommen, wie die Lebenskinder selbst lebendig sind. Aber dass sie wurden, erst in mir als Werk geschaffene Herrlichkeit, das bleibt unverrückbar ewiglich in mir bestehen. Auf diese Weise ist jedes Kind an mich gebunden. Es wird daher zeitlich manches offenbart, wie mir es wohl gefällt. Und mir gefällt, was meiner Edelschaffung dienlich ist. Wie also sollte nicht auch Satan eingeschlossen sein in alles, was ich tue? Hat er sich zwar ausgeschlossen, so nur für eine Zeit, die ich aus Erbarmung ihm bewillige und auch bloß der Gestalt, dass er meint, er wäre von mir frei. Das Gefühl darf er und seine Schar behalten, bis ein jedes sich erlösen lässt oder ganz geheim, was die geschöpflich kleine Freiheit nicht berührt, auf einen Umkehrweg zu bringen sind, dem die Rückkehr angeschlossen wird. Das kann mit jedem seiner Schar geschehen, nicht jedoch mit ihm. Satan, einst das schöne Schöpfungskind, wendete sich selber ab, seine Scharen aber sind verführt von ihm. So begegne ich ihm immer wieder, auch wenn er mich nicht sehen kann, zu seinem Heil. Was ich meinen Opferkindern offenbare, hier auf dieser Welt und anderwärts im ganzen Schöpfungsall, das ist die Begegnung, der er niemals auszuweichen weiß. Anstoßpunkte sind's. Sie hinterlassen in der Seele Satans Wunden, die ihn quälen. Das wird ihm nicht erspart. Er hat meinem Werk, nicht mir, denn das kann nie geschehen, schlimme Schmerzen zugefügt. Deshalb muss er diese spüren. Wenn ich einst die größten Schmerzen auf mich nehme, um alles Schöpfungsweh zu heilen, dann muss sich Satan beugen. Er tut es absolut nicht gleich. Aber wenn in ihm das Feuer brennt, mein Opfer, das das Erlösungswerk besiegelt, dann wird er niedersinken, wird er sich unter meinen Opferwillen beugen. Ihr fragt, wenn er hier zugegen ist, wie vor der Grotte, müsste er sich jetzt nicht wenden? Er ist da. Ich habe ihm den Weg verlegt. Doch was jetzt geschieht, hier auf meinem Beterhügel, ist ein ungeheurer Segensstrahl, der durch die ganze Schöpfung läuft und alle trifft, die sich im Opferdienst bewähren. Das ist eine Saat, die ich in den Boden meiner Werke streue. Zur rechten Zeit wird sie immer keimen, hie und da und überall, wie ich es liebend vorbereitet habe. Ihr habt im Bild den Abraham gesehen, beladen mit der Last der Opferung. Es sei euch noch ein Bild gezeigt, dem des Fürsten meines Ernstes gleich, allein unendlich heiliger und schwerer, bis ihr erkennt, um was es geht, was ich hier tue. Schreckt nicht zurück, denn auch das gehört zur Saat, wie all die Dinge, die zur Umkehr Satans zubereitet sind. Damit ihr es genau erkennt, werde ich zu dieser Bildschau sprechen, auf dass ihr meine Stimme hört und die Schau ertragen könnt. Den kleinen Opferanteil tragt ihr für den Fall. Und jeden Anteil eines jeden Kindes schließe ich in meine Haupterlösung ein. Seht ihr die Gestalt, von der Meute roh umgeben? Das Ärgste ist bedeckt, das aber sehet ihr. Neben der Gestalt geht kein Kind, das zu opfern wäre, sondern der, da wankt, ist Gott, der hohe Priester, der Abraham begegnet war und sich selbst zum Opfer gibt. Hier, wo einst der Feuerstoß errichtet ward, steht ein sonderbarer Altarherd. Ihr sollt ihn ja nicht anders sehen, nicht so, wie er zu jener Zeit ein Schandpfahl ist. In Klammer das Kreuz. Ihr erschauert, ja, ihr weint. Ihr seid zutiefst gebeugt, weil ihr spürt, das ist Gott, der bei uns ist. Das Oh, das tut er auch für uns. Es ist Blut, das von der Stelle rinnt, wo die Gestalt sich selber auf den Opfertisch begibt. Es könnte niemand eine Hand erheben wider ihn. In Klammer Johannes 10, 11. Der wie ein Opferlamm sich beugt. Niemand kann ihn dazu zwingen. Es sieht nur so aus. Äußerlich wird es so sein, als ob die Meute ihre bösen Spiele treiben könne mit ihm, der sich dem Anschein nach nicht wehren kann. Ihr seht, wie aus der Gestalt ein Lichtstrahl dringt, unfassbar in seiner Heiligkeit, in der Macht des Schöpferwillens, wie sie selbst vollbringt, was dem Anschein nach die Meute tut. Was geschieht? Die große Opferung sei nicht gezeigt, denn sogar im Bilde würde, müsste Satanas es sehen und stünde er am Ende einer Schöpfung ganz allein auf seinem Platz. Auch ihr, nicht allein ihr wenigen auf meinem Beterhügel, nein, alle die Getreuen im Licht, im ganzen Weltenrund, würden dieses Opfer sehen. Noch ist um Satans Willen dieses Letzte aus der Löse voll gedeckt. Ich habe es sogar für mich bedeckt, auch wenn ich es in meinem Ursein weiß. Eingeschlossen ist das ganze Volk, weil mir alles angehört. Ich habe, Satanas, es überlassen, vorher seine Umkehr zu bedenken. Tut er es, ist mein Schöpferopfer dennoch ganz das gleiche, wie jenes, das noch werden kann. Denn meinen freiherrlichen Willen, die erste Regung meines Urimpulses hinter meine Ordnung abgestellt, war der Inbegriff der Opfertat im Taturjahr, ehe für die Kinder, dessen Morgenrot erschien. Jetzt verschwimmt für euch das Bild, der Hohe, der mitten unter dieser Meute so erhaben stand, unantastbar seine Göttlichkeit. Nur die äußere Gestalt, selbst sich hingegeben, war von der Finsternis umringt. Es genügt, dass ihr das Letzte spürt, und da noch streichen meine Hände drüber hin und ihr seid frei. Noch sei erklärt, der Unterschied von Nacht und Tag. Aus meiner Unerforschlichkeit, dem unzugänglichen Licht, kam ich heraus, um denen, die meine Edelschaffung werden sollten, vom Anfang ihres Lebens an in väterlicher Liebe zu begegnen. Wenn nicht, wäre meine Kinderschaffung ohne jeden Sinn. dann hätte ich sie als ein Embryo in mir behalten können, mit dem ich in der Freude meines Herzens auch vertraut verkehren konnte. Ich mit ihm, es aber nicht mit mir. Ich schöpfte meine Werke aus dem Quell der Mitternacht, den kein Kind im Tagbewusstsein sehen kann, weil mit ihm der unzugängliche Lichtanteil verbunden ist, der urewig mir allein gehört. Aus der tiefsten, wunderbarsten, fürwahr königlichen Stelle nahm ich meine Kinder in den väterlichen Schoß. Und es wurde für euch Tag, jene Tätigkeit, das Taturjahr, wenn mit seinem frühesten Beginn auch nicht das selbstbewusste Leben hergegeben ward. Das zeigte ich euch mit der Opferung in der Grotte und hier an diesem Ort. Nacht und Tag, das Geheime und Enthüllte. Das bezieht sich schon auf jene ungeheuren Werke, die vor dem Taturjahr die schöpferische Zeit ergaben. Die braucht kein Kind zur Seligkeit zu kennen. Selig seid ihr bloß im Leben, von mir empfangen, allein im Glauben, in der Liebe, im Bewusstsein, dass ich der Schöpfervater bin und ihr mein Kindervolk. Alles das ist ein Dual, wie die zwei Füße meines Fundamentes, das innere und äußere Kraftbewusstsein, für euch so gesagt. Der Schöpfer und das Werk, der Vater und das Kind. Ich gebe so den Kindern einen Anteil an den Taten, die ich tue. Ich im Fundament und selbst das Fundament, meine Kinder immer darauf stehend und vom ihm stets herzensmäßig eingehegt. Man wird ja einmal sagen, ich hätte einen Sohn gesandt, der an meiner Statt den Opferweg zu gehen hätte. Frage: Welchen sollte ich denn senden? Da meine Kinder, Söhne und die Töchter sind, ich nie bloß einen Sohn besitze, wäre einer auszuwählen. Sollte ich als Gott mich hinter einem Sohn verbergen, wenn ich selbst den Opferweg begehen kann, am besten und für alle? Behaltet das in euch bis ans Ende eures Erdenlebens. Allein der Herr, der über jeder Schöpfung thront, kann alles tun, ausnahmslos. Ich hatte euch die Engel zugesandt, die im argen, weltlich-irdischen geholfen haben. Aber meines Lichtes Wort und Offenbarung brachte ich euch selbst. Wohl, auch die Engel, ob sie schon den Beichelsweg gegangen sind oder erst noch gehen werden, können meine Lehre bringen, dazu meine Hilfe, die die Weltenwanderer benötigen. Wo es aber um das Höchste geht, stehe ich voran. Sende ich die Boten, so ist es allzeit meine Gnade, meine Gabe, meine Liebe, meine Hilfe, die ich jedem Kinde angedeihen lasse, sofort oder später, offen und verhüllt, wie es einem jeden dienlich ist. Nun geht hin, seid getröstet und gesegnet. Lasst in euren Herzen all die Armut wohnen. Denkt nie böse an die Hingestürzten, die ihr aufzurichten und auch wieder heimzurichten sind. Wähnt nie, dass ich jene, die mich verleugnen, die Böses aus der Bosheit tun, ewiglich verdamme. Bei mir, hört es wohl, gibt es keinerlei Verdammung. Bei mir gibt es erst die Abrechnung, dann die Hilfe und Erlösung, Segen, Frieden und die Liebe meines väterlichen Herzens. Ob das jemand bald erfährt oder durch den Abweg darauf warten muss, mindert meine Gaben nicht. Wie ich ewig gegenwärtig bin, so gegenwärtig sind auch meine Gaben. Wie wenig ich mich je verborgen habe, so wenig halte ich ein Kind von meiner Liebe fern. Ohne diese Führung, Sicht und unsichtbare Offenbarung, kann kein Kindgeschöpf bestehen, könnte nicht am Leben bleiben, weil bloß mit und bei mir als dem Schöpfer aller Dinge Sein und Leben ist und bleibt. Und ihr vier, die man Heiden nennt, seid ganz getrost, mir seid ihr, liebe Kinder, und das Licht wird bei euch sein. In Klammer Offenbarung Johannes 21, 24 und 26. Wandelt hinfort auf den Wegen meiner Wahrheit. Haltet an den Worten meiner Liebe fest. Alle, die ihr mit dankerfüllter Seele schaut und jetzt mein Antlitz sehen könnt. Diese Segnung bleibe bei euch bis zum letzten Tage eures Erdenlebens. Friede sei mit euch. Ist es ein Moment, eine Stunde, dass sich Gottes hehres Antlitz zeigt? Seine Herrlichkeit und seine Größe, die nicht erdrückt, die die Kinder selig macht? Noch knien sie, spüren nicht die Rauheit eines harten Bodens. Sie sind noch auf der Welt und sind nicht auf ihr. Sie wissen später nicht, wie sie den Berg hinabgegangen sind, dass sie wortlos scheiden. Vereint bleiben sie im Glauben an den einen Gott und an seine Herrlichkeit.